SRF 1.
Die Con.
SRF 1.
Samstagabend, 24. August, der Zwischenhalt. Mit ein paar Fragen, die uns alle im Alltag immer wieder betreffen. Ich meine, man kommt drauf, wenn man sich fragt, was ist Glauben? Wie haben wir überhaupt gelernt, Glauben? Diese Frage beschäftigt Anthropologen und Evolutionsforscher seit langer Zeit. Wir berichten auch darüber. Uns beschäftigt das eben auch in dieser Sendung Zwischenhalt. Aber zuerst gehen wir zu dem Thema. Wir gehen zum Pfarrer Ernst Sieber. Sie kennen den Mann mit dem weissen Bart, dem schwarzen Schlapphut, dem weissen Halstuch. Bekannt als einer, der seit Jahrzehnten in Zürich auf der Gasse unterwegs ist und sich um Menschen kümmert, die in Not sind. Vor 25 Jahren hat die Stiftung Sozialwerk Pfarrer Sieber gegründet, wo heute ganzen Haufen verschiedene Projekte betreut. Eins von diesen Projekten ist das Brothuse. Das ist ein Wohnprojekt für Obdachlose. Das läuft seit gut einem Jahr. Kathrin Uelci hat Brothuse in Zürich-Affoltern besucht.
Das zweistöckige, langgezogene Gebäude steht ein bisschen versteckt hinter einer Fabrik, nicht weit weg von der S-Bahn-Station Zürich-Affoltern. Die gelben und hellgrünen Türen und Fassadenteile fallen gerade auf. Hinterdran sieht man auf Felder und Hügel. Ein freundlicher Ort. Das findet auch der 42-jährige Robert Henke, der seit Anfang an im Brothuse wohnt.
Du bist nicht allein, du hast Freunde und man hat auch Unterstützung. Wir haben immer wieder ein bisschen etwas zu tun, das einfach hier so ein bisschen unsere Arbeiten verteilt und so. Und jeder hat auch noch seine Ämter. Ja, und so, dass du wieder ein bisschen in den Alltag reinkommst. Weil auf der Strasse geht das dann auch ein bisschen verloren.
Robert Henke ist nach einem Todesfall in der Familie mit Alkohol und anderen Drogen abgestürzt, hat seine Wohnung und seinen Job verloren, hat 8 Monate auf der Gasse gelebt, bevor er durch einen Freund zu dem Sozialwerk Pfarrer Sieber gekommen ist. Da hat er jetzt Ruhe gefunden und will sein Leben neu ordnen. Im Brothuse leben im Moment 30 Personen, 26 Männer und 4 Frauen. Eine von ihnen ist Elisabeth Leupi, seit kurzem pensioniert. Sie ist die gute Seele von der kleinen Siedlung.
Ich bin da, weil ich obdachlos war. Mein Mann ist vor 3 Jahren gestorben. Und ich habe dann die Wohnung aufgegeben und war dann zuerst bei Kollegin, nachher beim Sohn. Und der ist leider nicht gegangen, wegen seiner Freundin. Sie hat das nicht wollen haben. Und hat mir gesagt, ich müsse gehen auf die Strasse raus. Und bin dann von einer Minute auf die andere auf der Strasse.
Die Gemeinde hat sie an das Sozialwerk weiterverwiesen, wo sie dann auch sofort aufgenommen worden ist. Die Freunde von früher haben sich unterdessen alle von ihr abgewendet. Auch ihr Sohn. Ihre Familie ist heute Brothuse. Und darum wird es dann auch Tränen geben, wenn Elisabeth Leupi vielleicht schon bald eine eigene Wohnung hat. Brothuse ist nur ein Projekt von vielen, die das Sozialwerk auf die Beine gestellt haben. Unterdessen beschäftigt die Stiftung 180 Angestellte. Der Gründer, der Pfarrer Ernst Sieber, ist nicht mehr im operativen Geschäft tätig. Er ist aber noch Ehrenpräsident und mischt sich auch ein, wenn er das Gefühl hat, etwas laufe falsch. Seine christlichen Grundwerte von Nächstenliebe, die sind aber immer noch ganz zentral, sagt der Gesamtleiter des Sozialwerks Pfarrer Sieber, der Christoph Zink.
Damit verbunden ist ja eigentlich eine Unkündbarkeit von jeder Beziehung. Also es gibt ja keine Beziehung, wo einfach zu Ende geht. Die Menschen sind uns anvertraut. Wir haben das angenommen, wir haben die angenommen, wir sind in die Begegnung reingegangen und das heisst auch, dass wir die immer und immer und immer wieder suchen und wenn noch so viel schief geht und noch so viel nicht funktioniert und man zwischen ihnen auch muss Grenzen setzen, aber die Beziehungen sind nicht kündbar.
Die Bedürfnisse der Menschen, die stehen immer im Zentrum. Und manchmal müssen auch unkonventionelle Mittel angewendet werden, um sich Gehör zu verschaffen.
Es hat schon gegeben, dass wir die Leute quasi auf den Schalter gehockt haben und nebenan gestanden sind und gewartet haben, bis halt sich die zuständige Person bewegt hat in die richtige Richtung. Und dann hat es die Geschichte mit der Guckenmusik, die wir haben aufspielen vor einem Gemeindehaus, bis einfach gefunden haben, wir hören schon auf. Aber wir wollen jetzt, dass die Geschichte angeschaut wird.
Im Grossen und Ganzen läuft es aber gut mit dem sozialen Dienst, betont Christoph Zink. Nach 25 Jahren im Geschäft sind Sozialwerk, Pfarrer Sieber, zu Partnerworten, die nicht nur auf der Gasse respektiert werden, sondern auch hinter dem Bürotisch.
Kathrin Uelci hat eines der vielen Projekte von der Stiftung Sozialwerk Pfarrer Sieber vorgestellt, Brothuse zu Zürich-Affoltern, ein Wohnprojekt für Obdachlose. Der Zwischenhalt auf SRF 1. Es ist 26 Minuten vor der 7. Wie haben wir Menschen gelernt zu glauben? Diese Frage beschäftigt Anthropologen und Evolutionsforscher schon seit langem. Seit ein paar Jahren mischen bei dieser Frage zu klären quasi oder auf den Grund gehen auch immer mehr Hirnforscher mit und diskutieren mit ihren Methoden, erklären sie, dass wie dass die Religion in unser Hirn hineinkommt und was sie denn dort macht. Da ist der Beitrag von der Katharina Boxter.
Der Glaube füllt Wissenslücken. Unfassbares, was sich der Mensch mit seinem Verstand nicht erklären kann. Seit vielen Tausenden von Jahren sucht der Mensch nach Ursachen und Urheber von unbegreiflichen Phänomenen. Warum sterben wir? Warum bin ich traurig? Warum bebt die Erde? Wieso regnet es nicht? Zusammenhänge herstellen und Kausalitäten entdecken, zum Sinn stiften und Sicherheit gönnen. Das sind elementare Grundbedürfnisse vom Mensch. Solche assoziative Prozesse sind die Basis von jeder Glaubensbildung, sagt Peter Brugger, Neuropsychologe am Zürcher Universitätsspital. Er schaut darum mit Vorliebe ins Hirn von Esoterikern, von Menschen, die Zusammenhänge sogar dort sehen, wo eigentlich der pure Zufall regiert.
Es sind Spezialgläubige und ich glaube, die Spezialität ihres Glaubens liegt eben gerade darin, dass es am Assoziieren liegt, dass sie glauben. Zum Beispiel Telepathie, das ist oft ein Sehen von einem Kausalzusammenhang, wo eigentlich gar keiner da ist. Und man assoziiert und kommt dann auf diesen Zusammenhang. Zum Beispiel, wir sprechen über jemanden, jetzt klingt gerade das Telefon und die Person ist dran. Und die einen sagen eben, das ist Zufall. Und die anderen sagen, ach, das kann ja kein Zufall sein.
Esoteriker sind nicht a priori in Religionsgemeinschaften eingebunden. Sie vollziehen individuell, was sich in der Menschheitsgeschichte als nützlich erwiesen hat. In einer Welt voller Unbekannten, voll Willkür und Unbegreiflichem schaffen die Glaubenssysteme Ordnung und führen zu einem Gefühl von Sicherheit. Das Bedürfnis und die Bereitschaft, hinter unfassbaren Ereignissen höhere Macht zu vermuten, die ist in uns angelegt und sie hat sich bewährt. Für Evolutionsbiologen wie Eckhard Volland von der Universität Gießen hat die Religiosität dem Mensch viel Vorteil gebracht.
Nämlich, dass religiöse Lebenspraxis mit biologischer Nützlichkeit einhergeht.
Dank ihrem Glauben werden viele Leute besser fertig mit Schicksalsschlägen, mit Tod, Angst und Verlust. Die Religion schafft in den Worten der Evolutionstheorie einen Überlebensvorteil. Der Glaube, den Menschen miteinander teilen, funktioniert nämlich auch als sozialer Kitt, sagt Richard Sossis, Anthropologe an der Universität Connecticut. Religionen stiften Identität und stärken das Vertrauen in die Mitglieder der eigenen Gruppe, auch wenn die nicht miteinander verwandt sind. Von dem, so der Richard Sossis, profitiert der Einzelne und die Gemeinschaft. Die religiöse Verbundenheit macht nämlich Kooperation erst möglich, vom Teilen der Nahrung bis zur kriegerischen Verteidigung.
Consequently, individuals and groups will benefit from that increased cohesiveness through increased ability to cooperate in activities ranging from food sharing to warfare and defense.
Die Religion hat schon früher ins Hirn vom Mensch gefunden. Bei Phänomenen oder Ereignissen, wo der Verursacher nicht ganz klar ersichtlich ist, habe der Mensch im Verlauf von seiner Entwicklung angefangen, übernatürliche Akteure, Geister oder Götter als Verursacher zu vermuten, sagt der US-amerikanische Evolutionsexperte Mark Hauser. So sagen die Religionen sozusagen als Nebenprodukt vom menschlichen Sicherheitsbedürfnis entstanden. Das Sicherheitsbedürfnis sei ganz tief in uns verankert und bringe den Menschen auch heute dazu, Vorfälle in seiner Umgebung einem Auslöser, einem Verursacher zuzuordnen. Und wenn der Verursacher nicht sichtbar ist, wird er einfach als übernatürliche Kraft deutet. Der Glaube an eine übernatürliche, göttliche Urheberschaft beruht auf Fähigkeiten, die man schon bei ganz kleinen Kindern beobachten können, meint Mark Hauser. Schon die probieren nämlich ganz offensichtlich Sachen, die sie nicht richtig verstehen, die ihnen rätselhaft erscheinen, auf übermenschliche Ursachen zurückzuführen.
For example, our belief in gods and agency and supernatural can be traced to capacities that you see even in young children, that we tend to attribute animacy and agency to all sorts of things in the world that clearly are not.
Es gibt im menschlichen Hirn kein Areal, wo speziell für Religion zuständig wäre. Der Glaube an Übernatürliches Das religiöse Empfinden während einem Ritual oder die Ergriffenheit beim Lesen von einem religiösen Text, die entstehen in unterschiedlichen kognitiven Systemen und werden in einer Vielzahl von neuronalen Netzwerken verarbeitet. Studien zeigen, dass religiöses Denken, Fühlen und Handeln nicht allein von der entwicklungsgeschichtlich alten Emotionsareal dominiert wird. Aus Frontalhirne, die jüngste Hirnregion, ist aktiv bei der Verarbeitung von religiösen Inhalten. Da, direkt hinter der Stirne, sitzt die höchste Instanz von unserer Verhaltenssteuerung. Da werden Wahrnehmungen moduliert, Bewertungen abgewogen, Emotionen reguliert und soziales Verhalten gesteuert. Kurz, da regieren Vernunft und Verstand. An ihnen kommt auch die Religion nicht vorbei. Nicht in allen, aber in den meisten Köpfen.
Darum tut man vielleicht manchmal die Stirn runzeln. Wie die Religion ins menschliche Hirn kommt, das war ein Beitrag von der Katharina Bochsler. Morgen am Morgen um 8:30 geht SRF 2 Kultur in der Sendung Perspektive der Frage nach, welches Risiko birgt denn die Religion und was für Mechanismen spielen sich dabei im Hirn ab. Perspektiven sind dann auch der Auftakt zur Themenwoche Risiko bei SRF, bei Schweizer Radio und Fernsehen. Risiko ist das grosse Thema, also nächste Woche bei Radio und Fernsehen und online. Wir schauen die unterschiedlichsten, verschiedensten Aspekte an von dem Thema in verschiedensten Sendungen und Beiträgen. Und wenn Sie sich jetzt schon wieder kundig machen, srf.ch, zu oberst oben, sehen Sie SRF-Thema Risiko und Sie kommen auf Risikoland und zu allen möglichen Themen. der Mike Oldfield im Zwischenhalt auf SRF 1, 13 Minuten vor der 7. Wir kommen zu der Glocke von der Heimat heute, von der katholischen Kirche Stein am Rhein im Kanton Schaffhausen. Stein am Rhein, vorstellen, kurz, machen wir gern. Das ist ein zauberhaftes, historisches Markt- und Brückenstädtchen am Ausfluss vom Rhein aus dem Untersee, wo unverändert als wirkliches Juwel von einem bestens erhaltenen mittelalterlichen Ortsbild gilt. Stein am Rhein wird das eigentlich das Bilderbuchstädtchen angepriesen und beworben. Darüber aus natürlich auch noch eingebettet in eine liebliche Hügel-, Fluss- und Seelandschaft. Da ist der Ort bis heute eine touristische Attraktion erster Güte geblieben. Für seine vorbildliche Ortspflege ist Stein am Rhein 1972 dann auch verdient mit dem renommierten Wackerpreis ausgezeichnet worden. Anfangs vom 20. Jahrhundert ist es zu einem gesellschaftlichen Umbruch gekommen. Die Industrialisierung, die vor ein paar Jahren vorhanden eingesetzt hat, hat zu einer markanten Zuwanderung geführt. Besonders auch von katholischen Arbeitern und Angestellten. Und das hat dann zur Gründung von einer römisch-katholischen Genossenschaft geführt, mit dem Ziel, die Stein am Rhein katholische Pfarrei einzurichten. Und nach 2 Jahren Bauzeit ist im August 1913, also ziemlich genau vor 100 Jahren, die Herz-Jesu-Kirche eingeweiht worden. Ein Werk vom Architekt Paul Siegwart, im Jugendstil erbaut, wo es mal gerade ziemlich aktuell war. 4 Glocken hat es im haubengekrönten Turm oben. Die sind 1923 bei Eckert Staat gegossen worden. Und in der Festschrift zu der Glockenweihung ist der Zuruf überliefert: Erschallet nun am Fuß des hohen Klingen ihr Glocken zu Gottes Ehren, der Menschen Glück. Thank you. Das sind die vier Glocken von der katholischen Kirche Herz Jesu im schaffhausischen Steiermarie. SRF 1, 3 Minuten vor 7. Wenn Sie ein Risiko eingehen wollen, hören Sie morgen Morgen die Sendung Perspektiven auf SRF 2 Kultur. Um 8:30 Uhr, da geht es ums Risiko Religiosität. Was macht Religiosität in unserem Hirn und wie schafft das Hirn mit religiösen Inhalt? Morgen Morgen SRF 2 Kultur, 8:30 Uhr.
Que criança quita chora, que nuva quita passar, é saudade, é tristeza, é lembrança de minha infância, é fantasia daquele mesa, recheio de coisa só, para consolar minha fraqueza, é lembrança de minha infância, é fantasia daquele mesa. Rachio de coisa só, para consolar minha fraqueza.
Cette fleur qui se fane, cet enfant qui pleure, ce nuage qui passe, c'est de la nostalgie, de la tristesse. C'est l'odeur de mon enfance, c'est le mensonge de cette table remplie de bonnes choses pour consoler ma faim.
É lembrança de minha infância, é fantasia daquele mesa, recheio de coisa só, para consolar minha fraqueza. está a mudar, vem a história de ficar. Um está a mudar, vem a história de ficar. Um está a mudar, vem a história de ficar.
Le monde change, mon histoire restera.
Mit Kali und Pichitlada.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.